Deutschlandfunk. Hintergrund.
Pausenloser Einsatz. Traumatisierte Soldaten in der Ukraine. Von Rebecca Barth.
Kunsttherapie bei Kharkiv. In einem großen Raum mit hohen Decken und knarzendem Holzboden hat sich eine Gruppe Soldaten versammelt. Sie sollen einen Ort zeichnen, mit dem sie positive Gefühle verbinden. Denn das soll helfen gegen Angstzustände, Albträume oder Aggressionen. Viele Soldaten leiden nach über einem Jahr russischem Angriffskrieg an psychischen Problemen, erklärt Ihor Prichotko, Psychologe des Programms.
Das Hauptproblem ist gesteigerte Angst. Bei manchen auch Schuldgefühle oder Anpassungsstörungen. Manche haben Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Sie kommen mit akuten Stressreaktionen, Reizbarkeit und so weiter.
Auf dem weitläufigen Gelände einer Kuranstalt nahe der ostukrainischen Stadt Kharkiv wird nicht nur Kunsttherapie angeboten. Innerhalb von einer Woche sollen die Soldaten durch Gesprächstherapie, Sport, Meditation oder Aromatherapie psychisch stabilisiert werden. Sie sind vorher von ihren Kommandeuren für das 7-tägige Programm ausgewählt worden, weil die meisten von ihnen bereits psychische Auffälligkeiten zeigen. Sie leiden unter Panikattacken, sind motivationslos oder sogar suizidgefährdet, erklärt Oleksandr Wasilkiewski, Direktor des nichtstaatlichen Programms.
Qualifizierte Psychologen leisten in Zusammenarbeit mit dem medizinischen Personal umfassende medizinische und psychologische Hilfe, damit der Soldat die Möglichkeit hat, in einen angemessenen Zustand zu kommen und ihn wieder in den Kampfeinsatz zu schicken, als eine völlig andere Person.
Viele der Männer sind seit Kriegsbeginn ohne Pause an der Front. Seit über einem Jahr haben sie ihre Frauen und Kinder nicht mehr gesehen. Manche Familien sind zerbrochen. Normalerweise durchlaufen die Soldaten Rotationen, bleiben für einige Wochen an der Front und werden dann ausgetauscht. Aber seit Beginn des russischen Angriffskriegs ist nichts mehr normal in der Ukraine. Es werden so viele Männer im Kampf benötigt, dass Pausen kaum möglich sind. Ziel des Programms ist es, die Kampffähigkeit der Männer wiederherzustellen und sie nach einer Woche wieder an die Front zu schicken. Viele von ihnen waren bei Bachmut im Einsatz. Eigentlich benötigen sie eine lange Auszeit und langfristige psychologische Unterstützung. Doch staatliche Strukturen für die Reintegration gibt es nicht, nur private Initiativen wie das Programm von Wasilkiewski. Und lange Pausen für kampferfahrene Soldaten kann sich die Ukraine mitten im Krieg nicht leisten. Wie sich das auf die Männer und Frauen in den Schützengräben auswirkt, verrät ein Blick in die Augen von Andriy. Sie sind blutunterlaufen, huschen unruhig hin und her. Der Soldat will seinen Nachnamen nicht nennen. Er steht im Nieselregen vor einem der Gebäude der Anstalt und zieht an einer Zigarette. Sein Atem riecht nach Alkohol.
Unsere Ärzte sind klasse. Sie unternehmen alles, damit wir gesund werden. Aber sie verstehen nicht, dass ich morgen, übermorgen wieder an die Front muss.
Alkohol ist in der Klinik nicht gerne gesehen, aber auch nicht streng verboten. Direktor Oleksandr Wasilkiewski, der das Gespräch verfolgt, versucht zu erklären, Andriy sei gar nicht betrunken, es seien vielmehr die Medikamente, die nach Ethanol riechen würden. Doch Andriy macht keinen Hehl daraus, dass er Albträume und Angstzustände versucht, in Alkohol zu ertränken. Er sei froh, an dem Programm teilnehmen zu können, fügt Andriy noch hinzu. Eine Woche lang habe er nun ein weiches, trockenes Bett, eine Dusche und regelmäßige Mahlzeiten. Und draußen sehe er Bäume und Pflanzen statt Tod und Verderben. All das würde helfen, aber die brutalen Grabenkämpfe, die Schreie verwundeter Kameraden, sie bleiben für immer in Andriys Gedächtnis. Das Erlebte zu beschreiben, fällt ihm schwer. Stumme Tränen rinnen über sein Gesicht.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Eine Sache vielleicht. Der Siversky Donets, der Fluss. Ab Bilohorivka war er voller Leichen. Das kann ich sagen. Ich weiß nicht, wie die Menschen da Wasser trinken, woher sie es bekommen. Da steht doch genau die Wasserpumpe. Es waren unsere Leichen.
Andriy beginnt zu zittern. versucht, die Tränen zu unterdrücken und zieht an seiner Zigarette. Die Ukraine erleidet hohe Verluste in den brutalen Kämpfen in der Ostukraine. Nur wie hoch genau, das weiß niemand. Es ist ein Staatsgeheimnis. Schätzungsweise hat der russische Angriffskrieg bereits zehntausende ukrainische Soldaten das Leben gekostet. Viele der Soldaten aber berichten, ganze Einheiten seien ausgelöscht worden. So auch Andriy.
Из батальйона що зробили? З бригади. 17-й.
Sie haben die Soldaten des 17. und 16. zusammengelegt und daraus eine Kompanie gemacht. Verstehst du? Und diese Kompanie, ach verdammte Scheiße. Wir haben um diese Auszeit hier gebettelt. Danke an die Leute hier, sie haben Verständnis und drücken auch mal ein Auge zu.
Die Psychologen aus der Charkiwer Kuranstalt behandeln Soldaten aus unterschiedlichen Bereichen der Armee. Die Besatzung eines Panzers zeige andere psychische Probleme als ein Drohnenpilot, Artillerist oder Infanterist. Besonders die Infanterie hat sehr engen Kontakt mit den verfeindeten russischen Truppen, erklärt Direktor Alexander Wasilkiewski.
Es gibt auch Fälle von Faustkämpfen. Danach bricht die Psyche. Denn eine normale Psyche erträgt Mord nicht. Du tötest mit deinen eigenen Händen, mit einem Messer oder einer Schaufel, oder du erschießt jemanden aus nächster Nähe. Ein normaler Mensch erträgt das nicht.
Jeder der Soldaten in seiner Einrichtung habe mindestens 10 Menschen getötet, schätzt Wasilkiewski. Die Reintegration dieser Männer und Frauen in die Gesellschaft wird für die Ukraine eine große Herausforderung, wenn der Krieg einmal vorbei ist. Besonders das soziale Umfeld und auch die wirtschaftliche Situation könnten dabei entscheidende Faktoren sein, meint Wasilkiewski. Denn wer Arbeit habe, fühle sich gebraucht und habe eine sinnvolle Aufgabe, der er nachgehen könne. Aber der Krieg belastet nicht nur die Soldaten in den Schützengräben. Seit Ende Dezember arbeitet Ivan Schuha in einer Leichenhalle in der Region Donetsk.
Manchmal sind Körperteile abgetrennt. Beine, Arme, der Kopf. Manche haben kreisförmige Wunden. Manche sehen fast unversehrt aus. Es gibt sogar welche mit offenen Augen, die einen lebendig anschauen.
Schulha ist eigentlich ein Militärsanitäter. Zurzeit aber nimmt er die Körper getöteter Soldaten und Zivilisten entgegen. Er versucht, die Menschen zu identifizieren, damit ihre Angehörigen sie begraben können. Jedes Mal, wenn er den gefliesten Raum der Leichenhalle betritt, zündet er zuerst eine Kerze an. Obwohl Schulha erst seit kurzer Zeit hier arbeitet, hat ihn die Arbeit verändert.
Am Anfang war es sehr schwierig, mit all dem klarzukommen, mit den Gerüchen, dem Würgereiz. Und wenn man schlafen geht, hat man alles vor Augen. All die Verletzungen, die abgerissenen Gliedmaßen. Aber jetzt sind die Emotionen abgestumpft. Es ist einfach Arbeit. Ich habe mehr Mitleid, wenn die Verwundeten noch leben, wenn sie stöhnen. Da sieht alles schlimmer aus als ein toter Körper.
Schulha geht in die Hocke und öffnet den Reißverschluss eines Leichensacks, der im Kühlraum der Halle auf dem Boden liegt. Darin liegt der bleiche Körper eines etwa 40 bis 50 Jahre alten Soldaten, noch in Uniform.
Die Arterien wurden schwer verletzt. Er ist verblutet. Deswegen ist er so weiß.
Beinahe teilnahmslos blickt Schulha auf den Körper. Dann schließt er den Sack wieder. Nur selten hat er Kontakt zu Angehörigen der Getöteten und darüber ist er froh. Aber manchmal müssen Bekannte oder Verwandte kommen, um die Toten zu identifizieren.
Alle hier sind müde. Die Menschen sind schon seit einem halben Jahr in dieser Hölle. Und zurzeit setzt der Gegner viele Drohnen ein, mit denen sie Gas abwerfen. Sie räuchern die Stellungen aus. Und wenn die Soldaten dann rausrennen, werfen sie eine zweite Granate, die dann explodiert. Wenn die Soldaten zu ihren Stellungen aufbrechen, verabschieden sie sich von ihrem Leben. Sie gehen in den fast sicheren Tod.
Unweit der Leichenhalle wird ein verletzter Soldat zu Sanitäter Alexander in einen sogenannten Stabilisierungspunkt gebracht. Hier werden Verwundete erst versorgt und so weit stabilisiert, dass sie in größere Krankenhäuser der Region weiterverteilt werden können. Der Mann hat Glück gehabt. Eine Druckwelle hat ihn von einem Panzer geworfen. Prellungen und ein paar gebrochene Rippen sind die Folge. Der Sanitäter sagt:
Kein Tag ist wie der andere. Sie haben ihre Taktik, aber uns erreicht das als Letztes. Wir können im Nachhinein nur vermuten, dass irgendwo eine Offensive oder eine Gegenoffensive im Gange ist, weil die Zahl der Verwundeten steigt.
Heute ist ein ruhiger Tag, aber Alexander sieht müde aus. Das Team arbeitet in 12-Stunden-Schichten, oft auch länger, wenn viel zu tun ist. Eigentlich unterrichtet Alexander Medizin und Chemie. Aber seit einem Jahr versucht er, Verwundeten das Leben zu retten. Besonders schlimm sei es für ihn, wenn er Kinder behandeln müsse, sagt er. Seine eigenen hat er seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Es ist ein Leben getrennt von der Familie.
Alles in Ordnung. Wir erzählen nie etwas. Es ist alles in Ordnung. Egal, wie schwierig es wirklich ist oder welche Situationen es gab. Im Gegenteil, wir beruhigen die Familie. Wir sagen, alles in Ordnung, wir arbeiten, es ist alles gut.
So wie Sanitäter Alexander halten es auch viele Soldaten. Leid teilen mit der Familie ergibt für viele keinen Sinn. Würden sie die Wahrheit über ihren Alltag erzählen, es würde die Familie nur beunruhigen. Davon sind die Männer und Frauen im Donbass überzeugt. Viele an der Front haben eine ganz eigene Methode, um mit dem alltäglichen Grauen umzugehen.
Смех, да, вот юмор, смех, ну шутим, конечно, ну а как, по-другому никак, то есть без юмора.
Humor, Lachen, wir machen Witze. Ohne Humor geht es nicht. Wir scherzen mit den Verwundeten und untereinander. Das ist eine Reaktion des Körpers, ein Schutzmechanismus. Man lenkt sich auf diese Weise ab. Und die Jungs in den Schützengräben machen das auch. Anders geht es nicht. Lachen und weinen.
Die Schützengräben wechseln zum Teil jede Woche den Besitzer. Das heißt, mal kontrollieren ihn die russischen, mal die ukrainischen Truppen. So erzählen es Soldaten in der Region. Die Frontlinie schwankt täglich einige Meter hin und her. Oft kämpfen die Truppen Tage oder Wochen um nur ein Haus oder eine Straße. Wenn ein Graben oder eine Stellung der Gegner eingenommen werden soll, müssen Infanteristen oft aus kurzer Distanz töten. Drohnenvideos zeigen solche Einsätze. Die Soldaten springen in den Graben und erschießen diejenigen, die die Artillerie noch nicht getötet hat. Dabei kommt es teilweise zu brutalen Verbrechen, wie Sanitäter Ivan Schulha in der Leichenhalle beschreibt.
Die Toten kamen mit Folterspuren. Ihre Stellung wurde vom Feind in gepanzerten Fahrzeugen überrannt. Sie waren zu viert. Die Kräfte waren ungleich. Die Russen haben die Stellung eingenommen und die ukrainischen Soldaten gefoltert. Die Zunge herausgeschnitten, die Kehle durchgeschnitten. Sie waren gefesselt. Der zweite hatte eine Stichwunde an der Wirbelsäule.
Das Ausmaß der Kriegsverbrechen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist noch nicht abschließend bekannt. Die ukrainische Justiz ermittelt aktuell in über 70.000 Fällen von mutmaßlichen Kriegsverbrechen, begangen von Angehörigen der russischen Armee. Menschenrechtsorganisationen werfen Russland systematische Gräueltaten gegen ukrainische Zivilisten und Soldaten vor. Eine Brutalität, die auch in den Reihen der ukrainischen Armee zu Abstumpfung führt. Wenige Kilometer von der Leichenhalle in der Region Donetsk entfernt macht sich ein Soldat mit Decknamen Kurt auf den Weg Richtung Bachmut. Seit 9 Jahren sind die brutalen Grabenkämpfe seine Lebensrealität. Jahrelang war Kurt Scharfschütze. Nun führt er ein mobiles Einsatzkommando. Auf Menschen zu schießen sei kein Problem mehr, sagt Kurt.
Uns stehen keine Menschen gegenüber. Das sind Bestien, die hierher gekommen sind, um zu rauben, zu töten, zu vergewaltigen. Für mich sind das keine Menschen, nur Ziele, die ich vernichte.
Trotz 9 Jahren Krieg glaubt Kurt, problemlos in die Zivilgesellschaft zurückkehren zu können. Viele Männer aber haben zunächst Probleme, sich in einem zivilen Leben wieder zurechtzufinden.
Wir haben bei Mykolaiv gekämpft, bei Cherson, bei Donetsk. Keine Rotationen, keine Ablösung, keine Erholung, keine Psychologen, nichts. Was glauben Sie, was aus uns wird?
Das sagt Andriy Nemtsev. Der Panzerkommandeur liegt in einem Krankenbett in der Region Donetsk. Jeden Tag kommt er hierher, um eine Infusion zu erhalten. Sie soll gegen die starken Kopfschmerzen helfen. Folge eines schweren Schädelhirntraumas, ausgelöst durch die Druckwelle einer Explosion. Über die Zeit nach dem Krieg macht sich Nemtsev keine Illusionen.
Ich bin schon dreimal aus dem Krieg heimgekehrt. Ich weiß, wie das ist. Du kommst als Held und dann zeigt sich, dass dich niemand braucht. Es werden Vergünstigungen versprochen, aber es gibt keine und es wird auch keine geben. Absolut niemand braucht dich und deine Probleme.
Wie Kurt kämpft auch Nemtsev schon seit 2014 für die ukrainische Armee. Schon vor einigen Jahren wurde bei ihm eine posttraumatische Belastungsstörung festgestellt. Hinzu kommt das Schädelhirntrauma. 6 davon hat Nemtsev in 9 Jahren Krieg erlitten. Viele Mediziner meinen, ein Soldat mit derartigen Verletzungen sollte nicht mehr an die Front geschickt werden. Doch Nemtsev hat keinen Ort mehr, an den er zurückkehren könnte. Seine Frau ist vor einigen Jahren verstorben, sein Sohn kämpft in einer anderen Einheit. Und verstanden fühlt er sich nur von seinen Kameraden.
Die Jungs, die hier in den Schlachten waren, die wissen, wie es ist. Mit denen kann ich normal reden. Wir verstehen einander. Jeder, der das gesehen hat, versteht es. Wer es nicht gesehen hat, nicht gefühlt hat, dem kann man es mit Worten nicht erklären.
Nemtsevs Panzertruppe muss Munition sparen. Seit Monaten leben die Männer in einem kleinen Camp in der Region Donetsk, das früher mal eine Art Ferienlager war. Heute reparieren sie hier alte sowjetische Panzer, um den russischen Truppen wenigstens etwas entgegenhalten zu können. Erst am Vortag ist ein guter Freund von Nemtsev dabei getötet worden. Die Splitter eines Geschosses haben die Panzerung des sowjetischen Geräts durchschlagen. Hätte die Einheit moderne westliche Technik zur Verfügung, dann wäre sein Freund Wasja noch am Leben, meint Nemtsev. Auch auf die erwartete Gegenoffensive der ukrainischen Armee blickt er kritisch.
Sie stellen neue Brigaden mit Leuten auf, die noch nie gekämpft haben und das in einem Monat lernen wollen. Das ist unrealistisch. Die werden zu Kanonenfutter. Kanonenfutter. Die kommen hierher, werden getötet und werden als Leichen wieder zurückgeschickt.
Die Brigaden für die Gegenoffensive bestehen hauptsächlich aus Freiwilligen. Zwar dauert ihre Vorbereitung auf den Kampfeinsatz länger als von Nemtsev behauptet, doch Soldaten berichten immer wieder von unzureichend ausgebildeten Soldaten und unerfahrenen Kommandeuren, die ihre Einheit in den Kampf führen. Nur ein Grund für die vielen Toten auf ukrainischer Seite. Nemtsev sagt, er schenke dem Grauen keine Beachtung mehr. Für ihn sei ein Kampfeinsatz wie zur Arbeit fahren.
Wenn du dir das zu sehr zu Herzen nimmst, dann hältst du es nicht aus. Viele Jungs sind jetzt in der Psychiatrie, weil sie es nicht ertragen. Wenn dir der Tod der Leute zu nahe geht, dann hältst du es nicht lange durch. Dann liegst du bald neben ihnen. Das ist ein Schutzmechanismus. Wir können keine normalen Menschen mehr sein. Wir werden nicht mehr wie ihr. Niemals. Ich komme nach Hause, aber niemand versteht mich. Und ich verstehe auch niemanden. Damit muss ich leben.
Das war der Hintergrund. Pausenloser Einsatz. Traumatisierte Soldaten in der Ukraine. Von Rebecca Barth. Redaktion Johanna Herzing.